So, ihr lieben Leute, wir haben die Taufe des Johannes jetzt behandelt in der letzten Einheit und kommen jetzt zu dem Thema die Wassertaufe, welche Jesus durch seine Jünger vor Kreuz und Auferstehung durchführen ließ. Wir haben schon Kapitel 4, Vers 1 und 2 gelesen. Jesus selber taufte nicht mit Wasser, sondern ließ dies von seinen Jüngern machen. Ich denke, das hängt damit zusammen, weil er symbolisch darstellen wollte, eben, dass seine Taufe die Taufe mit dem Heiligen Geist ist, dass er das macht. Und die Jünger, seine Jünger, die waren ja vorher Johannes Jünger, also die waren schon getauft und die wussten, wie es geht bei Johannes. Und es war dieselbe Predigt, sagt Matthäus in Kapitel 3, tut Buße, denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen, so fasst er die Predigt von Johannes dem Täufer zusammen und in Kapitel 4 dasselbe, so fasst er die Predigt von Jesus zusammen. Also sie waren als prophetische Prediger in dem Punkt gleich und die Wassertaufe war wahrscheinlich auch gleich und mit dem Bekenntnis der Sünden und so weiter. Die Wassertaufe befindet sich auf einer Ebene mit der Wassertaufe des Johannes, diese, die Jesus durchführen ließ von seinen Jüngern. Darum kann man die Bedeutung und die Eigenschaften der Taufe dort angucken. Das ist also diese Liste. Das ist dieselbe Thema. Dann die Leute, welche von Johannes getauft wurden, wurden seine Jünger. Die, welche von Jesu Jüngern getauft wurden, wurden Jünger von Jesus. Also das ist sozusagen der Unterschied, der Einfluss. Einmal war die zentrale Figur Johannes der Täufer und einmal war die zentrale Figur Jesus von Nazareth. Johannes selber hatten wir ja gesehen in der letzten Einheit, sagte, der Bräutigam hat die Braut, der Freund des Bräutigams steht fröhlich dabei, wenn die Hochzeit stattfindet. Dass es jetzt geschehen kann, die Hochzeit, diese meine Freude ist nun erfüllt. Von daher gab es zwei starke Taufbewegungen bis zu dem Augenblick, wo Jesus halt nach Galiläa ging. Dann waren wieder andere Umstände. Jetzt hatten wir gesehen, neben der Taufe des Johannes und der Taufe, die Jesus durch seine Jünger durchführen ließ mit Wasser, gibt es noch die Leidenstaufe im Neuen Testament. Das ist jetzt sehr wichtig, obwohl es sind nur wenige Stellen, aber die Stellen machen etwas deutlich. Es ist Matthäus 20, 20 bis 23 und Markus 10, 38 bis 40 kommt das Thema auf. Da heißt es in Matthäus 20, 20, da trat zu ihm die Mutter der Söhne des Zebedäus mit ihren Söhnen, fiel vor ihm nieder und wollte ihn um etwas bitten. Und er sprach zu ihr, was willst du? Sie sprach zu ihm, lass diese meine beiden Söhne sitzen in deinem Reich, einen zu deiner Rechten und den anderen zu deiner Linken. Aber Jesus antwortete und sprach, ihr wisst nicht, was ihr bittet, könnt ihr den Kelch trinken, den ich trinken werde? Sie sprachen zu ihm, ja, das können wir. Er sprach zu ihnen, mein Kelch werdet ihr zwar trinken, aber das Sitzen zu meiner Rechten und Linken zu geben, steht mir nicht zu, das wird denen zuteil, für die es bestimmt ist von meinem Vater. Also in der Version von Matthäus 20 wird nur der Kelch erwähnt. In der Luther 2017 Ausgabe und in Markus 10 wird neben dem Kelch auch noch die Taufe erwähnt. Die Situation ist dieselbe. Es heißt dort in Vers 35 in Kapitel 10, da gingen zu ihm Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedäus, und sprachen zu ihm, Meister, wir wollen, dass du für uns tust, was wir dich bitten werden. Er sprach zu ihnen, Was wollt ihr, dass ich für euch tue? Sie sprachen zu ihm, gib uns, dass wir sitzen, einer zu deiner Rechten und einer zu deiner Linken in deiner Herrlichkeit. Jesus aber sprach zu ihnen, ihr wisst nicht, was ihr bittet. Könnt ihr den Kelch trinken, den ich trinke, oder euch taufen lassen mit der Taufe, mit der ich getauft werde? Sie sprachen zu ihm, ja, das können wir. Jesus aber sprach zu ihnen, ihr werdet zwar den Kelch trinken, den ich trinke, und getauft werden mit der Taufe, mit der ich getauft werde, zu sitzen aber zu meiner Rechten oder zu meiner Linken, das zu geben, steht mir nicht zu, sondern das wird denen zuteil, für die es bestimmt ist. Da merkt man, der Kelch, den kennen wir aus dem Garten Gethsemane, das ist der Leidenskelch, dass er ihn austrinkt bis zum letzten Tropfen. Und die Taufe ist dasselbe Bild, die Leidenstaufe. Es ist interessant, dass er sie fragt, könnt ihr das? Und die sagen ja. Und die anderen Jünger haben sich natürlich geärgert, dass die zwei sozusagen mit Hilfe, Matthäus erwähnt die Mutter, der Grund ist wahrscheinlich, dass die Mutter von Jakobus und Johannes die Schwester war von Maria, der Mutter Jesu. Also dass es Cousins waren. Das kann man rauskriegen, wenn man die Frauen anguckt in der Passionsgeschichte, die unterm Kreuz stehen. Da hat man die Information, wenn man da sozusagen die Listen vergleicht und guckt, wer stand da, dann merkt man, das war natürlich ein normaler Trick, ja. Weil die Tante hat Gewicht, also wenn die Tante kommt, die Mutter hat natürlich auch Gewicht, wenn die Tante kommt, das ist immerhin die Schwester der Mutter, das ist Familie und das ist eine höhere Generation als meine. Das war die Idee wahrscheinlich. Markus erwähnt einfach, das war der Wunsch der beiden, von Johannes und Jakobus. Matthäus setzt die Kultur voraus, wie sie das am geschicktesten anstellen wollten. Und interessant für uns ist, sie sagen ja und sie haben es auch gemacht. Der erste Märtyrer von den 12 Aposteln war genau der Jakobus in Apostelgeschichte 12. Also es war nicht überzogen. Der Johannes, bei dem hat es länger gedauert. Und ich meine, der wurde ziemlich alt, aber vielleicht zählen die vielen Jahrzehnte, die er gelitten hat für Jesus, auch inklusive auf Patmos sein, vergleichsweise. Also bereit waren beide. Das heißt aber auch, dass wenn einer sozusagen besondere Karriereplätze haben will im Himmelreich, in Anführungsstrichen, dann kann er sich aufs Martyrium einstellen. Die besten Plätze kriegst du nicht, ohne Märtyrer zu werden. Ich meine, wahrscheinlich werden die meisten von uns das nicht anstreben. Muss ja nicht sein. Aber andersrum gesagt, wenn mal die Situation sich ändern sollte und gläubige Leute stehen davor, ist es gut zu wissen, dass wenn sie dann sich für Jesus entscheiden und das Tier des Bildes nicht anbeten, dass es zwar jetzt wehtut, aber dass es in der Ewigkeit anders aussieht. Und die Kirche gibt es heute nur, weil es immer wieder solche Leute gab, die in Verfolgungssituationen zu Jesus gehalten haben. Das heißt aber, aus diesem Text wird deutlich, dass für Jesus die Taufe ein Bild seines Todes war. Und man kann das voraussetzen auch für die Taufe mit Wasser, die er von Johannes angenommen hat. Hier, diesen Text, Kapitel 12, Vers 49 bis 50, habe ich schon zitiert aus dem Kopf. Das ist die Stelle, wo ich sagte, ich bekomme ein Feuer anzuzünden auf Erden. Was wollte ich lieber, als es brennete schon? Aber zuvor muss ich mich taufen lassen mit einer Taufe und wie ist mir so bange, bis sie vollendet ist. Das heißt, Jesus hat mehr als einmal an seinen Tod am Kreuz und sein Leiden gedacht im Sinne einer Leidenstaufe. Übrigens, vielleicht nur so als Fußnote, das ist jetzt nicht in der Bibel, aber wisst ihr, was das Wort Baptizo bedeutete, wenn man es auf ein Schiff angewandt hat? Das Wort wird im Griechischen außerhalb der Bibel benutzt. Wenn wir Baptisten sagen, das sind Täufer und Baptizo ist das Verbum, das bedeutete in Bezug auf Schiffe, Schiffe versenken, also Schiffe zerstören. Deswegen ist das nicht völlig ungewöhnlich, dass sozusagen die Idee, wenn man das Verbum benutzt, kann tatsächlich etwas Katastrophales beinhalten. Und bei Gefäßen und so weiter geht es natürlich nur um die Waschung und die Reinigung. Aber jetzt beim Schiff, wenn man das versenkte, das war eben untertauchen, das war dann halt, das kam nicht mehr hoch, das war dann versenkt. Und es ist interessant, dass Paulus hier, dass Paulus diesen theologischen Inhalt von dem, was sich schon aus den Worten Jesu ableiten lässt, dass er den zentral einbringt in Römer 6. Also in dem Sinn, es geht mir übrigens oft so, dass wenn man ein bisschen nachdenkt, dass man manche Lehre, die Paulus in seinen Briefen hat, zurückführen kann auf irgendein Wort von Jesus. Also dass er das nicht erfunden hat, sondern dass er, natürlich hat er das offenbart bekommen vom Herrn, aber dass er einfach Worte Jesu dahinter stecken. Kapitel 6, Abvers 1 lese ich, Römer 6. Was wollen wir hierzu sagen? Sollen wir denn in der Sünde beharren, damit die Gnade umso mächtiger werde? Das sei ferne. Wir sind doch der Sünde gestorben. Wie können wir noch in ihr leben? Oder wisst ihr nicht, dass alle, die wir auf Christus Jesus getauft sind, die sind in seinen Tod getauft? So sind wir ja mit ihm begraben durch die Taufe in den Tod, auf das, wie Christus auferweckt ist von den Toten, durch die Herrlichkeit des Vaters, so auch wir in einem neuen Leben wandeln. Man hat hier den Gedanken, dass der Tod Christi als Teil von dem, was Jesus erlebt hat, seine Geschichte, dass das mit der Taufe verbunden wird, aber auch die Auferstehung. Praktisch das Hinabsteigen in das Wassergrab ist die Beerdigung und dann das Rauskommen ist die Auferstehung. Und vielleicht kann man das so formulieren, der Kerngedanke bei der Taufe ist die Einheit mit Jesus. Das Einssein oder eins, die symbolische Darstellung der Einheit mit Christus. Denn wir werden getauft auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und wenn man überlegt, wie werden wir mit dem Geist verbunden oder wie werden wir mit dem Vater verbunden, ist in beiden Fällen Jesus derjenige, der uns dahin bringt. Was den Vater betrifft, sagt Jesus, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Und was den Geist betrifft, habe ich schon gesagt, für Johannes den Täufer war das Zentrale, was Jesus so groß macht, dass er mit dem Heiligen Geist tauft. Das heißt, wenn jemand zu Johannes kam oder zu seinen Jüngern, dann haben sie die Leute im Jordan praktisch eingetaucht, untergetaucht, ins Wasser hineingetaucht, getauft. Und bei Jesus, der nimmt dann die Leute, die zu ihm kommen und taucht sie in den Geist Gottes ein. Und das ist eben die Größe von Jesus. Aber wie kann das geschehen? Durch den Glauben an Christus, der für mich am Kreuz gestorben und auferstanden ist. Das heißt, Römer 6 setzt das voraus und andere Texte von Paulus setzen das voraus. Die Kernaussage, ich komme da später nochmal darauf zurück, ist, wer dem Herrn anhangt, der ist ein Geist mit ihm. Das ist die Kernaussage. Also wer dem Herrn anhangt, der ist ein Geist mit ihm. Das geht ein Stück weit auch auf Johannes zurück. Wir hatten ja gesagt, Jesus ist Bräutigam und die Gläubigen sind die Braut. Und die Verbindung zwischen Braut und Bräutigam ist von Mann und Frau, bildlich gesprochen, das Einfleischwerden von Mann und Frau in der Ehe, die Einheit, 1. Mose Kapitel 2 am Ende. Und das wird angewandt auf Christus, wer gläubig ist, ist wie eine Jungfrau oder Teil der Jungfrau, Teil der Braut, Jesus verlobt oder angetraut und dadurch eins. Deswegen ist die Geschichte Jesu meine Geschichte. Er ist gestorben oder er ist gekreuzigt worden, ich bin mit ihm gekreuzigt. Er ist gestorben, ich bin mitgestorben. Er ist begraben, ich bin mitbegraben. Er ist auferstanden, ich bin mitauferstanden. Das geht sogar so weit, Epheser 2, er hat uns mit Christus nicht nur auferweckt, sondern auch in den Himmel sitzen lassen. Er sitzt zu Rechten Gottes auf dem Thron und ich sitze in Christus als Teil der Gemeinde Gottes. Ich sitze in Christus mit ihm auf dem herrschenden Thron. Das ist die Gemeinde, die jetzt schon herrscht. Also, nicht in der Zeitung und nicht vor der Welt bekannt, aber auf dem Weg der Fürbitte und der geistlichen Vollmacht entscheiden die Beter der Gemeinde als Könige und Priester, wohin die Menschheitsgeschichte geht, so wie Christus das auf seinem Thron macht. Deswegen, hier betont Paulus den Tod, weil er sagen will, wir sollen nicht in der Sünde weitermachen. Kapitel 5 endete triumphal mit folgender Aussage. Kapitel 5, Vers 20, 21. Das Gesetz aber ist hinzugekommen, auf dass die Sünde mächtiger würde. Wo aber die Sünde mächtig geworden ist, da ist die Gnade noch viel mächtiger geworden. Damit, wie die Sünde geherrscht hat durch den Tod, so auch die Gnade herrsche durch die Gerechtigkeit zum ewigen Leben durch Jesus Christus, unseren Herrn. Hier gibt es praktisch zwei Herrschaften, die Herrschaft der Sünde und die Herrschaft der Gnade. Und Paulus sagt, da wo die Sünde mächtig war, da ist die Gnade noch mächtiger geworden. Das ist eine starke Aussage. Das heißt, wenn jemand unter der Gnade ist, ist er erlöst. Es gibt keine Verdammnis mehr für die, die in Christus Jesus sind. Und jetzt besteht natürlich die Gefahr, wie das manche dann auch praktizieren, dass sie einfach in der Sünde beharren. Und da sagt Paulus den Leuten, Leute, auf keinen Fall. Ne? Das ist das, was er meint, was sollen wir hierzu sagen? Sollen wir denn in der Sünde beharren, damit die Gnade umso mächtiger werde? Also sagen wir, leben einfach sündig weiter und dann muss Gott sozusagen immer wieder die Gnade immer größer machen. Je größer meine Sünde, desto größer die Gnade Gottes. Und das ist für Paulus abscheulich. Und deswegen, immer wenn er sagt, das sei ferne, auf Deutsch dann, das sei ferne, das ist für ihn ein starker Ausdruck. Nein, das geht nicht. Und deswegen argumentiert er in Römer 6, dass die Leute, die sich zu Christus bekehrt haben, diese Gnade nicht missbrauchen, sondern dass sie sich Christus weihen und mit ihm leben. Es wäre pervers, wenn man das Leiden Christi für uns am Kreuz missbrauchen würde, um das zu tun, was ihm noch mehr Leid zufügt. Also das Kreuz ist zwar schon passiert, aber was hat er erlitten? Er hat die Summe aller Sünden, aller Menschen, aller Völker, aller Zeiten erlitten. Deswegen war das so fies. Und wenn man jetzt die Sünde vermehren würde, dann würde man sozusagen immer noch eins draufschlagen auf sein Gesicht. Und das geht nicht. Die Taufe des Leidens, Kolosser 2, 12. Ich lese mal ab Vers 9, weil das praktisch eine Liste ist von Sachen, die uns in Christus geschenkt sind. Denn in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Das ist die Basis. Der allmächtige Gott wohnt in einem menschlichen Leib. Die ganze Fülle der Gottheit wohnt in diesem Menschen Jesus Christus leibhaftig. Und ihr seid erfüllt durch ihn, der das Haupt aller Mächte und Gewalten ist. Also weil die Fülle der Gottheit in Jesus Christus, dem Menschen Jesus Christus wohnt und wir ihm angehören, werden wir erfüllt mit dieser selben Gottheit. In ihm seid ihr auch beschnitten worden mit einer Beschneidung, die nicht mit Händen geschieht, durch Ablegen des sterblichen Leibes in der Beschneidung durch Christus. Mit ihm seid ihr begraben worden in der Taufe, mit ihm seid ihr auch auferweckt durch den Glauben aus der Kraft Gottes, der ihn auferweckt hat von den Toten. Und Gott hat euch mit ihm lebendig gemacht, die ihr tot wart in den Sünden und in der Unbeschnittenheit eures Fleisches. Er hat uns vergeben alle Sünden. Er hat den Schuldbrief getilgt, der mit seiner Forderung gegen uns war, und hat ihn aufgehoben und an das Kreuz geheftet. Er hat die Mächte und Gewalten ihrer Macht entkleidet und sie öffentlich zur Schau gestellt und über sie triumphiert in Christus. Also hier hat man das tolle Bild, ähnlich wie in Römer, dass quasi die Gnade gesiegt hat und die Sache schon entschieden ist. Und das Bild ist, dass es gibt eine Schuldschrift meines Lebens. Und in dieser Schuldschrift stehen alle Sünden meines ganzen Lebens, von A bis Z. Alle sündhaften Gedanken, alle sündhaften Worte, alle sündhaften Taten, alles. Das ist wie halt wahrscheinlich ein dickes Buch. Und über dem Kopf von Christus war ja die Anklage von Pilatus rangenagelt. Und die Idee ist von Paulus, dass hier diese Schuldbücher von uns allen quasi auch ans Kreuz genagelt worden sind, sodass der einmalige Tod Christi alle Sünden meines ganzen Lebens komplett gelöscht hat, sodass Satan mich nicht mehr anklagen kann. Ein absoluter Befreiungsschlag. Und dazu gehört auch, ich bin beschnitten, also Beschneidung des Herzens, ich bin auch gestorben und so, aber das ist sozusagen ein Komplettpaket. Aber der entscheidende Punkt dabei ist das Sterben Christi am Kreuz. Ohne den Tod Christi keine Erlösung. Aber das Kreuz ist so riesig, dass Gott den Satan als Ankläger arbeitslos gemacht hat und seine ganze Hierarchie von üblen, finsteren Wesen, die mit ihm zusammenarbeiten, die ist praktisch ausgehebelt. Wir sind in Christus erlöst und sind in seiner Hand gesichert. Die Taufe im Heiligen Geist und Feuer mit Jesus als Täufer. Bevor ich auf diese Stellen eingehe, möchte ich mir erlauben, euch die Stelle aus dem Alten Testament zu sagen, auf die, das ist sehr oft so, ich habe es ja öfters gemacht, man hat eine neutestamentliche Stelle und dann sage ich euch, da gibt es eine alttestamentliche Parallele. Das ist Jesaja 4, Vers 2 folgende. Die werde ich sozusagen voranschicken, weil sie auch vorangeht. Das ist Jesaja 4, das eigentliche sozusagen, der eigentliche Parallelbeleg ist Jesaja 4, Vers 4. Aber ich lese den Zusammenhang. Jesaja 4, Vers 2. Zu der Zeit wird, was der Herr sprießen lässt, lieb und wert sein und für die Frucht des Landes herrlich und schön, für alle von Israel, die entronnen sind. Also zu der Zeit wird, was der Herr sprießen lässt, lieb und wert sein und die Frucht des Landes herrlich und schön für alle von Israel, die entronnen sind. Und wer übrig ist in Zion und übrig bleibt in Jerusalem, der wird heilig heißen. Ein jeder, der aufgeschrieben ist zum Leben in Jerusalem. Wenn der Herr den Unflat der Töchter Zions abgewaschen und die Blutschuld Jerusalems weggespült hat, durch den Geist des Rechts und den Geist der Läuterung, dann wird der Herr über der ganzen Stätte des Berges Zion und über ihrem Versammlung eine Wolke schaffen am Tage und Rauch und Feuerglanz in der Nacht. Ja, es wird ein Schutz sein über allem, was herrlich ist, und eine Hütte zum Schatten am Tage vor der Hitze und Zuflucht und Obdach vor dem Wetter und Regen. Das Bild ist hier der zweite Exodus, und Jerusalem ist sozusagen wie die Stiftshütte in der Wüste, und darüber, über der Stätte, wo Gott wohnt, ist diese Feuersäule und die Wolkensäule, je nachdem, ob es Tag und Nacht ist. Und das ist jetzt die Luther-Übersetzung 2017. Und der Beginn in Vers 2 heißt hier mal Luther, zu der Zeit wird, was der Herr sprießen lässt. Wörtlich ist das Spross des Herrn. Und der Spross des Herrn ist in Jeremia 23, Vers 5 und 6 ein Titel des Messias. Der Spross des Herrn, den Gott für David erwecken wird. Das wird in Sacharja 3, Vers 8 bis 10 aufgegriffen als Titel des Messias. Und geht auf den sterbenden David zurück in 2. Samuel 23, Vers 1 bis 6. Und dieser Spross des Herrn verstehe ich auch in Jesaja hier als Spross des Herrn. Ich würde mit Spross des Herrn übersetzen. Und das ist Jesus. Und in der Zeit, wo der Messias da ist, der Spross des Herrn da ist, wo Jeremia dann sagt, zu der Zeit wird Jerusalem, Juda geholfen werden und Jerusalem sicher sein und das wird sein Name sein, der Herr unsere Gerechtigkeit. Also in dem Zusammenhang, dass der Spross des Herrn kommt, das erfüllt sich dann in Jesaja in Kapitel 53 zum Beispiel, dass die Gerechtigkeit dann da geschaffen wird. Da wird also zu der Zeit wird nicht, was der Herr sprießt, so sein, sondern der Spross des Herrn wird so sein. Was wird er sein? Er wird lieb und wert sein. Und die Frucht des Landes ist dann einfach parallel erwähnt. Der Spross des Herrn ist die Frucht des Landes. Er ist die Frucht Israels. Er ist sondergleichen die edle Pflanze, wie er selber sagt, ich bin der wahre Weinstock und so weiter. Oder Jesaja 11, der Spross aus dem abgehauenen Stamm Isais wächst und verändert die ganze Welt. Das ist dieselbe Idee auch hier. Und der wird herrlich und schön sein für alle von Israel, die entronnt sind. Und wer übrig ist in Zion und übrig bleibt in Jerusalem, der wird heilig heißen. Das ist der Gedanke des heiligen Restes. Ich hatte erwähnt, dass Elia das schon in 1. Könige 19 erlebt hat, als er sagt, ich bin allein übrig geblieben. Und Gott redet dann von diesen 7000. Und jetzt guckt euch mal an, wie der heilige Rest heilig gemacht wird. Ich komme jetzt zu dem Vers, der die Parallele ist zu der Taufe mit heiligem Geist und mit Feuer. In Vers 3 heißt es, und wer übrig ist in Zion und übrig bleibt in Jerusalem, das ist dieser Rest, dieser heilige Rest, der wird heilig heißen, ein jeder, der aufgeschrieben ist zum Leben in Jerusalem. Das ist das Buch des Lebens. Das heißt, du hast hier einen heiligen, von Gott auserwählten Rest, den Gott überlässt in allen Gerichten. Und sein Name ist aufgeschrieben, damit er in dieser himmlischen Stadt Jerusalem, das ist jetzt nicht die irdische von Kapitel 1, die mit Sodom und Gomorra verglichen wird, sondern die verwandelte Stadt von Kapitel 2, Vers 1 bis 4, dass Jerusalem, wo der Berg dann so hoch ist, dass der Berg von Jerusalem höher ist als alle Berge der Welt und wo alle Völker zu Gott streben und sich bekehren, alle Völker wollen ihn haben, wollen seine Lehre haben, das ist dieses Jerusalem. Und die Leute, die übrig bleiben, der heilige Rest, die gehören dazu, weil Gott ihren Namen aufgeschrieben hat im Buch des Lebens, in der Bürgerliste von diesem himmlischen Jerusalem. Aber wie kriegt er das hin? Das ist jetzt Vers 4. Wenn der Herr den Unflat der Töchter Zions abgewaschen und die Blutschuld Jerusalems weggespült hat. Hier habt ihr genau das Bild. Taufe ist ja Reinigung. Taufe ist Reinigung. Es geht um die Reinigung von Sünden, die Reinigung vom Schmutz. Und jetzt hat Gott ein Reinigungsmittel, ein Waschmittel. Und vorher, in den Versen vor Vers 2, das ist Beginn Kapitel 3, ab Vers 18 folgende, da wurde von den Töchtern Zions geredet, wie sie als sündige Frauen in Jerusalem sich gebären, was die alles machen, wie die auftreten und wie Gott sie dann richten wird. Und nachdem das Gericht vollendet ist, in Kapitel 4, Vers 1, wendet sich die Gerichtsprophezeiung zur Heilsprophezeiung. Und jetzt sagt Gott, nachdem er sie gerichtet hat, wie er sie retten wird. Und das betrifft sowohl die Frauen als auch die Männer, die Mörder geworden sind. Und jetzt wird die ganze Sünde weggetan. Und wie wird das geschehen? Wenn der Herr den Unflat der Töchter Zions abgewaschen und die Blutschuld Jerusalems weggespült hat, durch den Geist des Rechts und den Geist der Läuterung. Und das ist Geist, ist das Wort für Geist, was sonst auch öfters Geist Gottes meint, Geist des Rechts und Geist der Läuterung. Bei Läuterung ist das ein Wort, das sowas wie Verbrennen und Feuer bedeutet. Das ist genau die Taufe mit dem Heiligen Geist mit Feuer in Jesaja, wie so oft. Ist cool. Ich liebe Jesaja. Ich liebe Jesaja. Ja. Und es ist christologisch, es ist christozentrisch, es geschieht, wenn der Spross des Herrn kommt, es geschieht in Zusammenhang mit dem zweiten Exodus, das haben wir Kapitel 11, Vers 1 bis 12, 6. Und das ist, ja, das passt. Ich will noch eine Parallele sagen, wo diese Formulierung von dem Geist, von dem Geist hier, durch den Geist des Rechts und den Geist der Läuterung. Und es ist für mich klar, dass es der Geist Gottes ist, durch die Parallele, die ich euch jetzt vorlesen werde. Es ist auch hier im Kontext klar genug. Denn der Geist Gottes ist der Geist, der das Rechte, der das richtige Recht gibt und der die Läuterung oder das Feuer gibt, um das Unreine und Schlechte zu beseitigen. Das ist Jesaja 28. Jesaja 28, da heißt es in Vers 5 und 6, und dieser Text, Jesaja 28, Vers 5 und 6, hat starke Wortverbindungen mit dem eben gelesenen Text. Die haben zum Teil dieselben Schlüsselworte. Da heißt es in Jesaja 28, Vers 5, zu der Zeit wird der Herr Zebaoth eine zierende Krone sein und ein herrlicher Kranz für den Rest seines Volkes und ein Geist des Rechts für den, der da zu Gericht sitzt und eine Kraft denen, die den Kampf gegen das Tor zurückschlagen. Ich lese das nochmal. Zu der Zeit wird der Herr Zebaoth eine zierende Krone sein und ein herrlicher Kranz für den Rest seines Volkes. Dasselbe Motiv, Rest des Volkes und ein Geist des Rechts, dieselbe Formulierung, Ruach Mishpat auf Hebräisch, das ist einzigartig, also mit der anderen Stelle zusammen, ist besonders formuliert. Und hier ist Gott selbst derjenige, also Gott ist dieser Geist des Rechts. Das ist natürlich dann der Geist Gottes. Gott ist der Geist des Rechts für den Rest seines Volkes und ein Geist, er ist also eine Zierde und so weiter, eine Krone für den Rest seines Volkes und er ist ein Geist des Rechts für den, der zu Gericht sitzt. Und der zu Gericht sitzende ist der Richter. Und das ist oft auch der König und das kann hier auch der Messias sein. Das heißt, das kann Jesus sein. Es wäre die Idee, dass Gott der Allmächtige, Gott der Vater, für den Sohn, der zu der Recht spricht, ein Geist des Rechts ist. Und das ist halt der Heilige Geist, der in ihm wirkt. Eine andere Parallele ist Jesaja 11. Da geht es um den Messias und der Geist Gottes hilft ihm. Ich lese Jesaja 11, Vers 1 folgende. Und es wird ein Reis hervorgehen aus dem Stamm Isais und ein Zweig aus seiner Wurzel Frucht bringen. Also wieder hat man das Bild der Pflanze, wie in Kapitel 4, Vers 2 mit dem Spross, anderes Wort, aber dasselbe Bild der Pflanze. Und ein Zweig aus seiner Wurzel Frucht bringen, auf ihm wird ruhen der Geist des Herrn, der Geist der Weisheit und des Verstandes, der Geist des Rates und der Stärke, der Geist der Erkenntnis und der Furcht des Herrn. Und Wohlgefallen wird er haben an der Furcht des Herrn. Er wird nicht richten nach dem, was seine Augen sehen, noch Urteil sprechen nach dem, was seine Ohren hören, sondern wird mit Gerechtigkeit richten die Armen und rechtes Urteil sprechen den Elenden im Lande. Er wird mit dem Stabe seines Mundes den Gewalttätigen schlagen und mit dem Odem seiner Lippen den Gottlosen töten. Gerechtigkeit wird der Gurt seiner Lenden sein und die Treue der Gurt seiner Hüften. Also diese vollmächtige Rechtsprechung vom Messias geschieht durch den Geist Gottes und an der entscheidenden Stelle, wo er die Bösen beseitigt, ist folgende Formulierung. Er wird mit dem Odem seiner Lippen, das ist mit dem Ruach, mit dem Geist seiner Lippen. Also er spricht einen Satz aus als Gerichtswort und der Mensch fällt tot um. Das ist die Vollmacht, die er hat, den Gottlosen zu töten. Und das zitiert Paulus in 2. Thessalonicher 2. So beseitigt Christus bei seiner Wiederkunft den Menschen der Sünde, den, der sich erhebt über alles, was Gott oder Gottesdienst heißt und sich in den Tempel setzt und vorgibt, er sei selber Gott. Also Christus kommt mit den Wolken und sagt einfach einen Satz und der ist erledigt. Warum sage ich das? Der Geist des Rechts und der Geist des Brennens oder des Verbrennens, das ist halt sehr ähnlich formuliert wie er tauft mit dem Heiligen Geist und mit Feuer. Und es entscheidet sich praktisch, das Feuer kriegst du so oder so. Wenn du dich bekehrst, wird das Feuer dich erlösen und er wird dich reinigen, wie diese Töchter Zions, die von aller Schuld und die Schuldigen, die Mörder in Jerusalem, die von aller Schuld und aller Blutschuld gerettet werden durch das Opfer des Sohnes Gottes, der durch seinen Geist sie befreit von der Schuld und sie verwandeln will. Das ist die Taufe dem Heiligen Geist mit Feuer. Wer aber dieses Feuer nicht will, der kriegt anderes Feuer. Und das ist genau das, was Johannes der Täufer hier lehrt. Wir gucken uns das jetzt mal an. Diese Stelle, Matthäus 3, 11, 14, Markus 1, 8, Lukas 3, 16, und das haben wir in Johannes schon gelesen, die sind immer ganz ähnlich formuliert, besonders jetzt Matthäus, Markus, Lukas. Ich nehme mal die Matthäus-Stelle. Ich taufe euch mit Wasser zur Buße. Der aber nach mir kommt, ist stärker als ich, und ich bin nicht wert, ihm die Schuhe zu tragen. Der wird euch mit dem Heiligen Geist und mit Feuer taufen. Er hat die Worfschaufel in seiner Hand und wird die Spreu vom Weizen trennen und seinen Weizen in die Scheune sammeln, aber die Spreu wird er verbrennen mit unauslöschlichem Feuer. Also in beiden Fällen hat man hier Feuer, aber das Feuer bei der Taufe im Heiligen Geist, also mit Geist, mit dem Geist und mit Feuer taufen, das ist ein positives Feuer, so im Sinne einer Läuterung, also wie wenn man Gold läutert und Silber läutert. Da sieht Gott einen Menschen, den will er formen und gestalten, dass er Christus ähnlich wird. Und das Feuer ist ein gutes Feuer, das ihm hilft, alle Schlacken und alles Unreine seines Lebens dahinten zu lassen, in einem Leben beständiger Buße. Die Idee der Buße ist auch so formuliert, tut Buße im Griechischen, sagt nicht, das heißt nicht unbedingt, macht einmal Buße, dann ist gut, sondern wie Luther das richtig auch wiedergegeben hat, den Sinn vom Griechischen, dass er sagte in den Thesen, als unser Herr und Meister Jesus Christus sagte, da hat er gewollt, dass unser ganzes Leben, das ganze Leben eines Christen ein Leben der Buße sein soll. Im Sinne einer permanenten Neuausrichtung aufs Ziel und auf Christus. Und die Kraft zu dieser Veränderung aller Zeit, die Kraft kommt von Gott. Das ist das, was mich bei der Taufe im Geist begeistert. Dass die Kraft der Veränderung von Gott kommt. In Vers 14, in Matthäus 3, Vers 14, sagt er dann, aber Johannes wehrte ihm und sprach, ich bedarf dessen, dass ich von dir getauft werde und du kommst zu mir. Also das ist das, was ich schon sagte. Man muss sich mal in den Johannes hineinversetzen. Der war zwar Prophet, der war zwar von Kind an damit im Heiligen Geist erfüllt, als er als Baby im Mutterleib so reagiert mit dem Freudensprung da und die Mutter übersetzt das, aber er war auch ein Sünder. Und er wurde zum Seelsorger für Tausende und Zigtausende und er wartete immer auf Jesus, dass er endlich vorbeischaut. Und jetzt kommt Jesus und will von ihm, und er will, dass Johannes ihn tauft. Das passte nicht zusammen, ja. Gott benutzte Johannes, um vielen, vielen Menschen auf den rechten Weg zu helfen. Was er brauchte, war die Hilfe von Jesus. Und es ist für mich interessant, dass an der Stelle, wo Jesus keine Sünden zu bekennen hat, weil er keine begangen hat, der Prophet, der die Taufe durchführt, bekennt, dass er sündlos ist und gleichzeitig bekennt, dass er eigentlich die Taufe von Jesus braucht, die er jetzt aber nicht kriegt. Weil die Taufe, die Jesus jetzt gibt, ist nicht die Taufe im Heiligen Geist. Dazu muss er erst sterben. Der Fels muss geschlagen werden, bevor er dann das Wasser von sich gibt. Das heißt, Johannes der Täufer hatte den Heiligen Geist in einem Sinne, als Prophet, als einen der größten, vielleicht den größten Prophet, der die Zeit des Alten Testamentes abschließt, an der Schwelle zum Neuen Testament, an der Schwelle zum König des Himmelreiches. Aber Jesus sagt über Johannes Folgendes. In Matthäus 11, als er ihn gefragt hatte, sagt er über ihn, 11,11. Matthäus 11,11. Wahrlich, ich sage euch, unter allen, die von einer Frau geboren sind, ist keiner aufgetreten, der größer ist als Johannes der Täufer. Der aber der Kleinste ist im Himmelreich, ist größer als er. Aber von den Tagen Johannes des Täufers bis heute leidet das Himmelreich Gewalt und die Gewalttun reißen es an sich. Denn alle Propheten und das Gesetz haben geweissagt bis hin zu Johannes. Und wenn ihr es annehmen wollt, er ist Elia, der da kommen soll. Wer Ohren hat, der höre. Das heißt, Jesus gibt ihm einerseits das Zeugnis, dass er von der ganzen Zeit, wenn man die Heilsgeschichte sich anguckt, sagt er, da ist niemand, der von einer Frau geboren ist, der aufgetreten ist, der größer ist als Johannes der Täufer. Aber gleichzeitig sagt er, der Kleinste im Himmelreich ist größer als er. Und Johannes ist ermordet worden vor Pfingsten. Er hatte zwar den Geist Gottes als Prophet, aber er hatte nicht das, was erst möglich wurde, Pfingsten folgen. Das ist interessant. Und deswegen sind diese beiden Taufen, die Taufe des Johannes mit Wasser und die Taufe Jesu mit dem Heiligen Geist, das sind zwei Zeitalter. Das sind nicht nur zwei Personen, die verglichen werden. Das ist nicht nur Johannes der Täufer als Täufer mit Wasser und Jesus als Täufer im Heiligen Geist. Hier begegnen sich zwei heilsgeschichtliche Abschnitte, wobei Johannes den neuen Abschnitt mit vorbereitet, aber der ihn bringt und anfängt und durchzieht und am Laufen hält, ist der König des Himmelreichs, ist Christus. Und die Worte Jesu beinhalten zumindest zu Lebzeiten, dass Johannes jetzt noch nicht teilhaben konnte am Himmelreich. Er hat das Himmelreich gepredigt, er hat die Leute vorbereitet, aber er war von der alten Welt sozusagen riesig und mega, aber der Kleinste im Himmelreich ist größer als er. Und das wirft ein Licht auf die Gnade in Christus. Stellt euch eine Gemeinde vor, eine kleine, mickrige Gemeinde, wo es Wichtigere und Unwichtige gibt. Und der Kleinste in dieser mickrigen Gemeinde, wenn er im Reich Gottes ist, ist größer als Johannes der Täufer. Kann man das verdauen? Kann man sich das vorstellen? Ist der Hammer. Ist der Hammer. Das heißt, mit solchen Dingen begreifen wir, was in Christus uns geschenkt ist. Es ist riesig. Ich meine, Johannes wird aufholen, also die Heiligen des alten Bundes, die werden nicht kleiner sein als wir, aber es ist praktisch der Heilsstand zu Lebzeiten. Was sind wir? Wir sind in Christus Könige und Königin. Wir sind Priester und Priesterin. Wir sind gewaltig begnadigt. Deswegen, wenn man sich diese sieben Stellen anguckt, mit der Taufe im Geist, Matthäus und Lukas haben Taufe im Geist und Feuer, Markus hat nur Taufe im Geist, auch Johannes hat nur Taufe im Geist. Das sind die vier Evangelien. Und das Thema ist immer dasselbe. Johannes ist klein von sich, sagt er, ich bin klein, Jesus ist groß, meine Taufe ist klein, die Taufe von Jesus ist die große Taufe. Jetzt Apostelgeschichte 1, 5 und 11, 16. Da heißt es in Apostelgeschichte 1, 5, vorbereitend auf Pfingsten, sagt der Herr, und als er mit ihnen beim Mahl war, befahl er ihnen, Jerusalem nicht zu verlassen, sondern zu warten auf die Verheißung des Vaters, die ihr, so sprach er, von mir gehört habt. Denn Johannes hat mit Wasser getauft, ihr aber sollt mit dem Heiligen Geist getauft werden, nicht lange nach diesen Tagen. Und das ist 10 Tage später. An dem Tag, als er das sagt, ist Himmelfahrt, 40 Tage nach der Auferstehung, 10 Tage später ist Pfingsten. In Apostelgeschichte 11, 16 erinnert sich Petrus an die Ausgießung des Geistes auf Cornelius und die Menschen in seinem Haus, als sie die Predigt von Petrus hörten. Und da sagt er in 11, 16, da dachte ich an das Wort des Herrn, er hatte gerade in Vers 15 gesagt, als ich aber anfing zu reden, fiel der Geist, Heilige Geist auf sie, ebenso wie am Anfang auf uns. Da dachte ich an das Wort des Herrn, als er sagte, Johannes hat mit Wasser getauft, ihr aber sollt mit dem Heiligen Geist getauft werden. Wenn nun Gott ihnen die gleiche Gabe gegeben hat wie auch uns, die wir zum Glauben gekommen sind an den Herrn Jesus, wer war ich, dass ich Gott wehren könnte? Hier hat man zwei Stellen in der Apostelgeschichte und beide erwähnen Johannes den Täufer, dass er mit Wasser tauft und dann passivisch formuliert, ihr aber werdet getauft werden mit dem Heiligen Geist nach nicht vielen Tagen. Und der aktive Täufer, der nicht genannt wird, ist Jesus. Das merkt man in Kapitel 2. Er empfängt den Geist vom Vater, sagt Petrus, und er gießt ihn aus. Das heißt, Es gibt nur 7 Stellen im Neuen Testament und 6 Stellen davon erwähnen Johannes. Entweder er redet und vergleicht sich mit Jesus und seine Taufe mit der Taufe Jesu, oder Jesus redet über seine Prophezeiung und sagt quasi, jetzt in wenigen Tagen erfüllt sich diese Prophezeiung von Johannes, das erlebt er. Und Petrus hat es erlebt und in Kapitel 11 muss er sich verteidigen, weil er mit Cornelius und Co. gegessen hat. Und das war für die Kollegen unter den Aposteln ein Affront, dass er mit Heiden, die unbeschnitten sind und nicht Juden sind und die sie vielleicht als unrein empfunden haben, gegessen hat. Und er muss sich verteidigen und er macht das, indem er erzählt, was passiert ist, wie Gott ihn vorbereitet hat auf den Besuch bei Cornelius und wie Gott Cornelius vorbereitet hat. Und dann wollte er gerade eine längere Predigt anfangen und wir waren noch relativ am Anfang, praktisch bei den ersten paar Minuten. Und als er erwähnt, dass Christus am Kreuz gestorben ist und dass durch den Glauben an ihn Menschen Vergebung der Sünden bekommen, in dem Augenblick hören die das und ergreifen das im Glauben, weil Gott hatte Cornelius gesagt, hör die Predigt an, da erfährst du, wie du gerettet wirst. Das hatte er wahrscheinlich allen anderen auch mitgeteilt, die er eingeladen hat, und das Haus war rammelvoll. Und in dem Augenblick, als sie den Part der Predigt hören, dass durch Jesus Vergebung da ist, griffen die das im Glauben und wisch, kam der Geist runter. Ich finde das so cool, ja. Manche Leute denken, dass man erst sich taufen lassen muss mit Wasser und dann erst kriegt man den Heiligen Geist. Sie zitieren dann immer Kapitel 2. Aber es gibt 3 Stellen, die man zitieren muss, wenn man den Zusammenhang zwischen Wassertaufe und Geistestaufe nimmt. Das ist Kapitel 2, Kapitel 8 und Kapitel 10. Kapitel 2 ist das, als die Juden hören die Pfingstpredigt, da sagen sie, was sollen wir tun, zu Petrus, und dann sagt Petrus ihnen folgende Antwort, und das wird so immer als Standard genommen, sagt ihnen die Antwort, Kapitel 2, in Vers 38 kommt die Antwort, tut Buße und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden, so werdet ihr empfangen die Gabe des Heiligen Geistes. Und deswegen denken viele, okay, du musst dich erst mit Wasser taufen lassen, dann gibt's die Taufe im Heiligen Geist. Das kann passieren, ja, aber es muss nicht so sein. Und das ist immer für mich schön. Die Apostelgeschichte ist ein Geschichtsbuch und je nachdem, welche Seite man aufschlägt, kann man dann eine entsprechende Lehre daraus entwickeln. Und in Kapitel 8 wird es dann noch komplizierter. Bei der Erweckung in Samarien, da heißt es, Philippus predigt, er tut Wunder, die Leute bekehren sich und lassen sich taufen. Kapitel 8, Vers 14. Als aber die Apostel in Jerusalem hörten, dass Samarien das Wort Gottes angenommen hatte, sandten sie zu ihnen Petrus und Johannes. Die kamen hinab und beteten für sie, dass sie den Heiligen Geist empfingen. Denn er war noch auf keinen von ihnen gefallen, sondern sie waren allein getauft auf den Namen des Herrn Jesus. Da legten sie die Hände auf sie und sie empfing den Heiligen Geist. Jetzt kann man sich überlegen, okay, wie viele Tage sind dazwischen? Der Philippus predigt, die sehen die Wunder, die glauben, die lassen sich taufen und der Geist kommt nicht. Wie viele Tage haben die gewartet? Und der Philippus ist perplex und sozusagen irgendwie schickt er Nachricht nach Jerusalem, die Apostel hören das. Samarien hat das Evangelium angenommen, aber der Geist ist noch nicht auf sie gefallen, dann schicken sie 2 Apostel hin, Petrus und Johannes. Wie lange dauert es von Samarien bis nach Jerusalem, also dann bis sie sich beraten haben und jemanden schicken? Also das ist bestimmt insgesamt mehr als ein Tag, vielleicht 2 Tage, vielleicht 3 Tage, was weiß ich, 4 Tage, eine Woche. Auf jeden Fall ist es vollkommen klar, dass zwischen der Taufe mit Wasser und dem Taufen im Geist bei den Samaritanern eine Kluft war. Warum? Warum hat Gott es so gemacht? Die große Gefahr war, dass die eine eigene Nationalkirche bildeten. Die Samariter und die Juden waren sich nicht grün. Die haben sich gehasst. Also so ähnlich wie Indien und Pakistan, so Todfeinde. Da waren Dinge passiert, 100 Jahre, 150 Jahre vorher, die haben das noch zementiert. Es war sowieso schon viel älter, die Feindschaft, aber Johannes 4 sagte es, die Juden und die Samaritaner hatten keine Gemeinschaft miteinander. Und deswegen wundert sich die Frau, dass ein Jude, der am Brunnen sitzt und durstig ist, sie um Wasser bittet. Das passte nicht. Ja, das war für sie überraschend. Und die große Gefahr war, dass es eine Sonderkirche gibt und Gott wollte das verhindern. Und deswegen hat er ihnen den Geist nicht normal gegeben, dass man sich taufen lässt und am selben Tag das Evangelium annimmt, am selben Tag den Geist kriegt. Sie mussten sich demütigen unter zwei Leute, die aus welchem Ort kamen? Jerusalem. Das war genau der Streitpunkt. Ist Jerusalem der erwählte Ort oder ist das der Berg Gerizim der erwählte Ort? Und das wäre eine Sonderkirche geworden, eine Sekte, eine Nationalsekte. Und das hat Gott verhindert damit. Das heißt, die drei Ereignisse von Apostelgeschichte 1, ihr werdet meine Zeugen sein, in Jerusalem und Judäa, in Samarien und bis ans Ende der Erde, die haben separate Arten, wie Gott gehandelt hat, um den Geist zu geben. Die Samaritaner hat er gedemütigt unter zwei Juden, die von Jerusalem kamen und die Hände auflegen mussten. Bei Cornelius hat niemand die Hand aufgelegt und hat niemand gewartet und die Wassertaufe war noch nicht mal passiert. Und da sagt Petrus dann, kann auch jemand dem Wasser wehren, dass diese getauft würden, die den Heiligen Geist empfangen haben, gleich wie wir? Und das sind halt drei Arten, wie Gott handeln kann, aber die Absicht ist immer die Einheit der Weltkirche. Hätte Gott denen nicht den Geist gegeben, dann hätten die lange gebraucht, bis die überhaupt in die Gemeinde aufgenommen worden wären. Die Frage wäre, ob die überhaupt getauft worden wären ohne Beschneidung. Aber indem Gott die Reihenfolge umdrehte bei den Heiden, und wir sind Heiden, indem Gott die Reihenfolge umdrehte bei den Heiden und zuerst den Geist gab und die Taufe dann folgte, hat er quasi alle Apostel und alle Jünger links überholt und rechts fliegen gelassen. Er hat es so weit gebracht, dass Petrus sozusagen weichgeknetet wurde durch die Offenbarung mit dem Tuch von oben, voll von den schmutzigen, unreinen, ekelhaften Tieren, die er essen sollte. Und sagt, mache ich nicht, habe ich noch nie gegessen. Und dann sind da drei Leute, die klingeln und wollen ihn da und dahin bringen und er soll mitgehen. Er geht mit und dann hält er seine Predigt. Das ist praktisch alles weichgeknetet. Ja. Und dann sagt er die entscheidenden Worte und Gott gibt den Heiligen Geist. Das heißt, Gott hat hier gezeigt, wie die Heiden zum Glauben kommen. Er braucht später Paulus und Barnabas, damit das nicht wieder zurückgerudert wird. Das heißt aber für uns, und das ist jetzt das Verblüffende, bei vier Stellen ist es eine Prophezeiung, das wird geschehen. Matthäus, Markus, Lukas, Johannes. Bei der fünften und sechsten Stelle ist die Betonung der Apostelgeschichte die Einheit der Gemeinde. Was ist passiert, dass dieser Begriff zur Spaltung der Gemeinde benutzt wurde? Wie viele Gemeinden haben sich gespalten über der Geistestaufe? Und zwar war es im 19. Jahrhundert so, dass Torrey, ein Bibellehrer in den USA, die Erlebnisse, die manche führende Christen im 19. Jahrhundert hatten, abgedeckt hat mit der Lehre, dass die Taufe im Heiligen Geist ein extra Erlebnis ist. Second Blessing. Eine Erfahrung, die du machst, nachdem du wiedergeboren bist. Und wo dann Leute gebetet haben, gefleht haben, dass Gott ihnen die Erfahrung gibt. Und Moody, ein berühmter Evangelist, hat mit Torrey zusammengearbeitet und ihn immer gebeten, diese Bibelarbeit zu halten. Das heißt, die Lehre war schon im 19. Jahrhundert in den USA weit verbreitet mit dieser zweiten Erfahrung, getrennt von der Wiedergeburt. Und das war ein Grund, warum dann die Pfingstbewegung 1905 folgende, die in Los Angeles verstärkt dann ihren Ursprung nahm, die brauchte da keinen neuen Punkt zu erfinden, sondern die hat dann praktisch nur noch ergänzt, das Zeichen der Geistestaufe ist das Reden in anderen Sprachen, die man nicht gelernt hat. Damit hatte man die besondere Lehre der Pfingstbewegung, dass die Geistestaufe separat ist. Und es ist für mich interessant und jetzt kein Treppenwitz, sondern eher eine Treppenklage der Weltgeschichte, dass ein Begriff, der überall, wo er dasteht, die Einheit der Bürger des Himmelreichs betont, benutzt worden ist, um uns zu trennen. Bei Matthäus, Markus, Lukas, Johannes geht es immer darum, nicht die Christen untereinander zu trennen, sondern zu sagen, Johannes reicht bis zu einem gewissen Punkt, aber die Taufe von Jesus ist größer. Es geht praktisch um Alten und Neuen Bund. Es geht um das Heil im Alten Bund, das Heil im Neuen Bund. Der Kleinste im Himmelreich ist größer als er. Das ist keine Trennung unter Christen. Und in Apostelgeschichte wird benutzt Gott das, um die Juden und die Heiden als eins darzustellen. Ne? Und an der siebten Stelle, wo Paulus lehrt, ist genau dasselbe das Thema. Es geht um die Einheit der Gemeinde. 1. Korinther 12, Vers 13. Ich lese Vers 12 und 13. Denn wie der Leib einer ist und hat doch viele Glieder, alle Glieder des Leibes aber, obwohl sie viele sind, doch ein Leib sind, so auch Christus. Denn wir sind durch einen Geist alle zu einem Leib getauft, wir seien Juden oder Griechen, Sklaven oder Freie und sind alle mit einem Geist getränkt. Wenn man zählt, wie oft das Wort eins hier vorkommt, ja, das ist absolut, das ist die Einheit. Wenn einer nicht mehr im Geist getauft ist, der gehört gar nicht zum Leib Christi. Es ist nicht eine zweite Erfahrung, sondern es ist die Anfangserfahrung. Alle werden von Jesus selber mit einem Geist getauft. Das heißt, wenn einer zu Jesus, Johannes kommt, tauft er ihn mit dem Wasser im Jordan. Wenn einer zu Jesus kommt, tauft er ihn in den Heiligen Geist. Du kannst dich darauf verlassen. Und da musst du nicht warten. Du musst auch nicht Tag und Nacht durchfasten. Es ist nicht, die Taufe mit dem Geist ist nicht die Antwort auf langes Gebet und Flehen. Cornelius hat einfach die Leute zusammengetrommelt, das Evangelium gehört und als er wusste, meine Sünden sind vergeben, war sein Herz gereinigt und dann hat Gott ihm den Geist reingeschüttet. Deswegen ist es für mich ein Phänomen. Du hast sieben Stellen und die haben keine Wortstudien begangen. Das ist meine Anklage. Man hat ja nicht 70 Stellen, man hat nur sieben Stellen. Und wenn man die sieben Stellen untersucht, dann merkt man, das ist ein Begriff, der die Einheit betont. Und jetzt guckt euch mal 1. Korinther 3, 1 bis 4 an. Was ja immer gesagt worden ist, wenn du diese Erfahrung machst, dann hast du ein stärkeres geistliches Leben, hast du mehr Vollmacht, du bringst mehr Frucht. Und das ist alles Quatsch. Alle in Korinth hatten das erlebt. Und jetzt gucken wir mal, wie vollmächtig die waren geistlich. Ja? 1. Korinther 3, 1 bis 4. Das ist absoluter Quatsch. Das waren Babys in Christus. Kapitel 3, 1 bis 4. Und ich, Brüder und Schwestern, konnte nicht zu euch reden wie zu geistlichen Menschen, sondern wie zu fleischlichen, wie zu unmündigen Kindern in Christus. Milch habe ich euch zu trinken gegeben und nicht feste Speise, denn ihr konntet sie noch nicht vertragen. Auch jetzt könnt ihr es noch nicht, denn ihr seid noch fleischlich. Denn wenn Eifersucht und Zank unter euch sind, seid ihr da nicht fleischlich und lebt nach Menschenweise. Denn wenn der eine sagt, ich gehöre zu Paulus und der andere aber ich zu Apollos, ist das nicht nach Menschenweise geredet. Und für mich ist interessant jetzt diese Stelle. Er hätte auch sagen können, bei euch sind 10% sehr gut und 20% sind befriedigend und 70% sind katastrophal. Aber er sagt einfach insgesamt tendenziell, ihr in Korinth, ihr seid Babys in Christus. Als ich bei euch war bis jetzt, musste ich euch immer Milch geben. Das heißt, die Gesamtsituation der Gemeinde, die waren alle mit dem Geist getauft, ja? Und was sind sie? Das Titelchen, das Paulus über sie hängt, ist fleischlich. Ich gehöre zu Paulus, der ist der Beste. Ich gehöre zu Apollos. Oh, der trumpft alles aus. Ich gehöre zu Petrus. Ich gehöre zu Christus direkt, ohne irgendeinen Vermittler, ja? Und es ist interessant, ein Hauptanliegen von dem Brief ist die Einheit der Gemeinde. In Kapitel 1, Vers 12 ist das Anliegen. Kapitel 1 bis 4, was ich gerade gelesen habe, aus dem Abseits, ist es gegen die Spaltungen. Und deswegen ist es für mich als Bibellehrer, ich bin überzeugt von Wortstudien. Und viele Fehlentwicklungen in der Kirchengeschichte hätte man vermeiden können, wenn man einfach die Bibel besser gelesen hätte. Und einfach mal eine Wortstudie gemacht hätte. Damit sind wir am Punkt der Pause angekommen. Wir haben wieder 10 Minuten Pause.